Wahrheit. Am Morgen des heutigen Tages hatte Eva die Schlafstube ihres Mannes betreten und ihn nicht vorgefunden. Das war nicht völlig ungewöhnlich, aber doch ziemlich. Früher hatte Neumann öfters mal eine ganze Nacht durchgearbeitet oder jedenfalls den größten Teil der Nacht und war dann völlig erschöpft in den nächstbesten Sessel gesunken und eingeschlafen. Aber seit ein paar Jahren war das nicht mehr vorgekommen. Das Alter machte sich bemerkbar. Es gab auch keine so drängenden Aufträge im Moment, im Gegenteil, Neumanns Arbeitsleben floss in ruhigen Bahnen dahin. Früher einmal ja, da hatte es wechselhafte Zeiten gegeben, aber heute... Sie verließ die Schlafstube und stieg ins Erdgeschoss des Hauses hinunter, wo Neumann sein Architekturbüro eingerichtet hatte. Das Anwesen hatte sich vor 10 Jahren vergrößert, als er den angrenzenden Hof Niederfrankfurt dazu gekauft hatte. Sie öffnete die Tür zum Arbeitszimmer und wirklich, Neumann saß im Sessel und schlief. Es war kurz vor 8 Uhr am Morgen. Sie überlegte, ob sie ihn aufwecken sollte, entschied dann aber, ihn noch etwas schlafen zu lassen, auch wenn seine augenblickliche Schlafhaltung nicht sehr gemütlich sein konnte. Neumann lag schräg im Sessel, der Kopf war seitlich nach vorn gefallen, die Arme hingen schlaff zu beiden Seiten über die Lehne herunter, die Füße waren weit nach vorn geschoben, ziemlich unbequem sah das aus. Sie schloss leise die Tür, hielt aber plötzlich inne. Etwas irritierte sie. War es nicht normalerweise seine Art, den Kopf mit der Hand abzustützen? Andererseits im Schlaf konnte ja alles Mögliche verrutschen. Dennoch, die Irritation blieb. Sie öffnete die Tür wieder und betrachtete ihn. Er wirkte so, plötzlich so leblos. Sie trat näher. Nein, der Brustkorb hob und senkte sich nicht, auch nach längerem Beobachten. »Balthasar«, flüsterte sie. Keine Reaktion. Sie tippte ihn an. Sie tippte ihn stärker an. Sein Körper verhielt sich seltsam steif. »Balthasar«, sagte sie laut und deutlich. Sie kniete sich nieder, um in sein Gesicht zu sehen. Seine Augen waren offen. Mit einem Ruck fuhr sie in die Höhe und stand lange starr. Ihre Tränen waren das Erste, was wieder in Bewegung geriet. Dann die Hände, die ihr Gesicht bedeckten. Als sie die Hände wieder herunternahm, sah ihr Mann irgendwie verändert aus, als sei er gar nicht mehr ihr Mann, sondern nur mehr sein eigener Entwurf. Sie trat zurück und schaute sich langsam im Zimmer um. Es war ungeheuer still. Strahlendes Sonnenlicht flutete schräg über den Boden. Neumanns Arbeitstisch war bedeckt mit Skizzen. Am Rand lagen ringsherum seine Messinstrumente, Winkel, Zirkel, Tuschstifte. Ihr Blick fiel auf die Wand, an der ein Plan der Stadt Würzburg hing, den Neumann im Jahre 1715, vor einer halben Ewigkeit, angefertigt hatte, als er das erste Mal anfing, sich über das Stadtbild Gedanken zu machen. Zwischen diesem Plan und den Plänen auf dem Tisch hatte sich sein Leben ereignet. Hier war er gegenwärtig. Sie trat weiter zurück und verließ rückwärts das Zimmer im Erdgeschoss des Hauses in der Stadtmitte von Würzburg, über dem sich ein prächtiger Sommertag ankündigte, so als sei gar nichts passiert. Sie benachrichtigte ihre Kinder, schickte nach denen, die schon außer Haus wohnten, und betrat die Zimmer der anderen. Alle versammelten sich still um seinen Sessel, betrachteten ihn, berührten seine Hand, seine Stirn, sein Haar, schauten sich im Zimmer um und lächelten vor Trauer. Bald kam der Priester, murmelte Gebete, bekreuzigte sich, bekreuzigte den Toten, versprühte Weihwasser und sprach sein Beileid aus. Die Bestatter kamen, sprachen ihr Beileid aus, wuschen Neumann und baten ihn auf. Der Fürstbischof sandte einen Boten, der des Fürsten Beileid überbrachte, sowie ein spektakuläres Begräbnis versprach. Es wurde auf den 22. August festgesetzt. Bis dahin waren es noch 3 volle Tage und es war leider heiß, aber Spektakel brauchten ihre Vorbereitung. All diese Dinge liefen wie von selber ab. Man brauchte nur, sich Worte anzuhören und Hände zu schütteln. Man musste gar nichts dazu tun, was irgendwie beruhigend war, aber irgendwie auch verstörend. Alles sah aus wie 1000-mal erprobt, was es ja auch war. Und all das hatte nicht mehr das Geringste mit Neumann zu tun. Als die ersten Formalitäten erledigt waren, kehrte für eine knappe halbe Stunde Ruhe ein. Doch bald würde die ganze Stadt Bescheid wissen. Dutzende von Menschen würden kommen, Verwandte, Bekannte, Auftraggeber, Mitarbeiter. Alle würden ihr Beileid aussprechen, wie es Brauch war. Eva ging in das Zimmer, in dem Neumann aufgebahrt lag. Das Arbeits- und zugleich das Sterbezimmer. Das war folgerichtig. Sie schloss die Tür hinter sich. Kerzen waren um den Leichnam aufgestellt worden. Und obwohl es gleißend hell im Zimmer war, entzündete sie sie. Gestern Abend hatte sie ihm wie an 1000 Abenden zuvor gute Nacht gewünscht. Vor ein paar Wochen erst war die ganze Familie in Maria Limbach am Steigerwald gewesen. Neumann mittendrin als Familienmensch, aber ganz ehrlich, mehr doch als Architekt und Bauleiter, der offenbar ein riesiges Vergnügen daran hatte, sich die neuen Arbeiten anzuschauen, mit den Arbeitern zu reden, dies gelungen und jenes bedenklich zu finden, Fragen zu stellen, verständig oder skeptisch zu nicken und Hinweise zu geben. Auf dem Rückweg war er in der Kutsche unruhig auf seinem Platz hin und her gerutscht und hatte gesagt, ihm sei nicht wohl, seine Eingeweide schmerzten ihn wieder einmal. Das war in der letzten Zeit öfters vorgekommen. Draußen wurden Stimmen hörbar, die aufdringlich leise sprachen. Vorsichtiges Klopfen im Flur, verhaltene Schritte, Knarren der Dielen. Weinend betrachtete sie den Leichnam und lächelte. Nein, hier war Neumann nicht mehr.